Die folgende Sendung wird Ihnen präsentiert von ICAP, International Center for African Perspectives. In der heutigen Folge von Radio ICAP hören Sie ein Interview, das ich im Zuge der 30-Jahresfeier des SADC-Vereins, dem Dokumentations- und Kooperationszentrum Südliches Afrika, mit dem südafrikanischen Vorstandsmitglied, dem Anti-Apartheid-Kämpfer Horst Kleinschmidt, führen konnte. Das Gespräch war nicht fürs Radio geplant, sondern für die Printzeitschrift Buntes.at. Anlässlich des Black History Months gibt's für die Radio ICAP-Hörerinnen die Audioaufzeichnung in voller Länge. Informationen zur Zeitschrift Buntes.at gibt es online unter www.buntes.at. Mein Name ist Machichi Bukasa. Lieber Horst Kleinschmidt, wie kam es eigentlich zu Ihrer Verbindung zu dem in Österreich ansässigen Verein SADC, der von Walter Sauer 30 Jahre geleitet wird, das Dokumentations- und Kooperationszentrum Südliches Afrika?
Ja, die Verbindung läuft schon viel länger als nur diese 30 Jahre, denn ich glaube, das erste Mal war ich in Wien 1977. Und zwar hatte meine Schwester in Johannesburg einen Österreicher geheiratet und die kam dann nach Österreich zurück, also er zurück, und sie lebte dann in Wiener Neustadt. Und dadurch, dass ich Vertreter des Südafrikanischen Christlichen Instituts war, war es der Zeitung oder dem Magazin Kritisches Christentum bekannt, wer ich war. Und da hinzu kam eben, dass ich nicht nur besuchsweise hier war, sondern ich hatte damit diese Verbindung zu der Zeitung. Und das war ein Schlüssel, weil ich zufällig dann außerdem noch Deutsch sprach. Und das war eben der Punkt. Und ich glaube, ich war wahrscheinlich einer der ersten Sprecher bei der Gründung des Vorgängers von SADC, und zwar der Anti-Apartheid-Bewegung von Österreich. Und da war ich wiederholt dann eingeladen, weil ich eben zum Teil weiterhin, ich war damals im Exil, exiliert und lebte in Holland ursprünglich 3 Jahre und dann 12 Jahre in London. Und die Freundschaft mit Walter Sauer lief an und mit seiner damaligen Frau, die inzwischen verstorben ist. Und wir haben immer sehr gut kooperiert und unser Verständnis zu politischen Fragen, wir haben uns einfach gut verstanden über verschiedene Dinge.
Woher kommt eigentlich Ihr großartiges Deutsch?
Ja, ich spreche noch Deutsch, und zwar trotz dessen, dass ich nie in Deutschland gelebt habe. Meine Eltern sind beide in Namibia geboren, und auf meines Vaters Seite ist mein Großvater und mein Urgroßvater in Namibia geboren. Und im Ganzen ist der deutsche Teil der Familie schon über 200 Jahre in Afrika gewesen, selbst vor deutscher Kolonialzeit. Als Missionare sind die dort gewesen. Und deshalb die Verbindung. Die ist aber über die Generationen hin etwas eingeschlafen. Aber durch die Sache mit dem Dritten Reich, da wurde auch in den früheren, vorherigen Kolonien auf einmal wieder deutscher Nationalismus entwickelt und entfachte sich. Und dazu gehörte mein Vater und meine Mutter. Und da wurde Deutsch dann auf einmal wieder beigebracht, obwohl die vorherige Generation nicht darauf gepocht hatten und mehr oder weniger in ein Patois der lokalen Afrikaans eingegangen waren. jetzt wurde auf einmal Deutsch gesprochen oder ganz sauberes Deutsch gesprochen und da hinzu kommt, dass ich dadurch an eine deutsche Schule geschickt wurde. Damals siedelten meine Eltern um von Namibia nach Johannesburg, da gab es eine deutsche Schule und ich habe also bis zu meinem 20. Lebensjahr Deutsch als erste Sprache gehabt, Afrikaans als zweite Sprache und Englisch als dritte Sprache. Und heute ist das genau umgedreht, weil ich keinen Umgang mit so in der deutschen Gesellschaft in Südafrika habe. Und das kommt aus politischem Hintergrund. Ich habe einfach da nicht die dieselben Verbindungen, die ich in der Welt habe, in der ich jetzt lebe. Und selbst mit meinem Bruder spreche ich auch noch nur noch Englisch.
Sie waren im Jahr 1974 Adoptivvater von den Kindern von Nelson Mandela. Wie kam es dazu?
Ja, also ich war mit meiner damaligen Frau in Johannesburg tätig an diesem christlichen Institut, wo ich arbeitete, sie auch. Und als wir nach Johannesburg umsiedeln mussten, um diese beiden Jobs anzunehmen, hatten wir Unterkunft bekommen bei einem befreundeten katholischen Pater, Cosmas Desmond, der von der Apartheid-Regierung schon unter Hausarrest gesetzt wurde. Er lebte also in einem Haus, wo es hieß, dass er von abends 6 bis morgens um 6 das Haus nicht verlassen durfte und dass er zu keinem Zeitpunkt mit mehr als einer anderen Person reden durfte. Und darüber hinaus gab es dann noch etwa 50 andere Dinge, die er nicht tun durfte. Er durfte den Distrikt nicht verlassen, er durfte in keine Schule oder Universität laufen, gehen, er durfte dies und das und alles Mögliche nicht. Und die Frage, ob man sich mit ihm ein Haus teilen konnte, die stand offen. Und als ein Akt von Widerstand haben wir uns, meine Frau und ich, gesagt, wir teilen uns das Haus. Die Rechtsgebung sagt nichts spezifisch, ob man das Haus in zwei teilt. Und da haben wir dann also quasi uns zwar die Küche geteilt und das Badezimmer geteilt, aber wir haben so getan, als hätten wir unser eigenes Wohnzimmer und natürlich unsere eigenen Schlafzimmer und so. Und damit war es dann möglich, dass er abends auch quasi durch uns Gäste empfangen konnte. Die sind also zu uns gekommen, auch wenn sie die Absicht nur hatten, ihn zu besuchen. Und so wie die Polizei, wie in Nazi-Umständen vor dem Zweiten Weltkrieg in vielleicht Österreich oder Deutschland, musste man immer drauf warten, irgendwann klopfen die an die Tür. Das war dann die Sicherheitspolizei und die wollten wissen, wer ist hier und hat dieser gebannte Mann sich mit denen getroffen? Natürlich sofort, wie jemand an die Tür klopfte, sind die Gäste bei uns dann in unser Wohnzimmer gekommen und haben so getan, als hätten sie uns besucht. Und das war dann ein Werdegang, um seine Begrenzungen, die auf ihn gesetzt wurden, zu umgehen. Hat natürlich die Polizei gewusst, dass er sie umging und hat damit regelmäßig eben alle möglichen Schwierigkeiten eben durch Razzia auf unser Haus gemacht. Und eines Tages kam ich nach Hause mit meiner Frau und da saß in unserem Wohnzimmer, er hatte die Tür geöffnet, saß eine Frau, eine schwarze Frau. Und sie stand auf und sagte sofort, ja, ich bin aus besonderen Umständen hier, ich bin auch eine gebannte Person, ich darf mit eurem Gastgeber nicht reden, ich bin Frau Winnie Mandela. Und da habe ich sie 1972 das erste Mal kennengelernt. Und beide waren verbunden durch, obwohl sie beide gebannt waren, mit Untergrundaktivitäten. Es ging damals darum, wie kann man jüngeren Leuten verhelfen, ins Ausland zu kommen, um der Befreiungsbewegung beizutreten. Und er hat dabei geholfen und dann kam es dazu, dass wir ihr dabei geholfen hatten. Das ging immer um Leute, die denen der Pass verweigert wurde. Und das waren jüngere schwarze Kinder aus Soweto und sonst wo. Und denen haben wir dann irgendwie den Weg bereitet, außer Landes zu gehen. Und dadurch entwickelt sich natürlich dann ein Verhältnis und dadurch auch ein Vertrauen. Und wir kannten also Winnie Mandela immer besser. Und sie durfte nicht in weißen Johannesburg leben. Sie wohnte in Soweto, in Diep Kloof. Und wir durften nur mit einer Genehmigung nach Soweto kommen. Und wir sind wiederholt bei ihr auf Besuch gewesen. Und ich hatte also, das Verhältnis lief recht gut. Sie wurde wiederholt von Leuten, also von Polizei, des Nachts vor allem angegriffen. Ihr Dach wurde abgerissen quasi von Polizisten. Und es wurde das getan und das getan. Und sie war eine von 12 Leuten in Soweto, die einzigen Schwarzen, die ein Telefon hatten. Sie hat uns dann wiederholt versucht anzurufen. Das wurde natürlich unterbrochen. Und um nur zu sagen, ich weiß jetzt nicht, ob ich morgen noch da bin, es passiert wieder was. Und da gab es zum Beispiel, dass sie, wir hatten ihr geholfen, einen hohen Zaun um ihr Häuschen zu bauen. Und da kam es vor, dass auf einmal die Stadtbehörde sagte, den Zaun, den ich gebaut hatte, also ich tatsächlich mit anderen Arbeitern, ist nicht in der richtigen Folge, wie die Grenze dieses Gehöfts läuft. Den musst du wieder abreißen. Ich habe gesagt, nein, ich weiß genau, dass die Richtung dieses Zauns genau so läuft, wie vorher die Hecke, die dort gewachsen war. Und diese Hecke wurde damals von Nelson Mandela gepflanzt. Und naja, er hatte die Hecke scheinbar falsch gepflanzt. Und ich musste jetzt diesen Zaun wieder genau in die Richtung machen, wie es sollte. Und so kannten wir uns also sehr gut. Und dann war sie wiederholt in Verhaftung. Ich hatte schon 1969 war ich verurteilt, weil ich als Student damals mit anderen 350 Studenten marschierten wir durch Johannesburg von der Wits-Universität zu dem Polizeihauptquartier, wo sie inhaftiert war, ohne Anklage, ohne vor Gericht zu erscheinen, sondern das war eben gang und gäbe, dass Leute einfach so lange Zeit inhaftiert waren, um eben befragt zu werden. Und da habe ich einen Marsch geleitet, bis zu diesem John Foster Square nannte sich das, wo wir dann alle 350 verhaftet wurden. Aber etwa 12 oder 14 von uns wurden dann, uns wurde eine Klage eingerichtet, dass wir einen illegalen Marsch organisiert hatten. Und da war das erste Mal 69, dass ich einen kriminellen Rekord bekam unter dem sogenannten das hieß damals Suppression of Communism Act, also der Unterdrückung des Kommunismus. Und das hieß, wir hatten keine Erlaubnis, diesen Marsch zu machen. Der wäre uns auch nie, wenn wir beantragt hätten, wäre uns das nie gelungen. Wir wussten, dass wir dieses, naja, jedenfalls bin ich mit den anderen 14 schuldig befunden worden. Damit hat man dann einen kriminellen Rekord und das war eben Teil, was so viele Leute hatten. Und dann kam es eben 74 dazu, da war ich dann eben schon im Christlichen Institut, teilte mir das Haus mit Cosmas Desmond und dann wurde sie zum ersten Mal vor Gericht geführt mit einer Anklage. Das war wichtig, denn vorher wurde sie unter den politischen Gesetzen verhaftet. Das heißt keine Anklage. Und insofern hat der Staat sie dann einfach nicht für reell gehalten. Also sie ist keine Person in dem Rahmen juristisch aufgenommen. Aber hier wurde sie zum ersten Mal verurteilt mit einem Fotografen, den ich sehr gut kannte, Peter Magubani, und dass sie miteinander geredet hätten. Und das dürfen gebannte Leute nicht. Die Aussage vor Gericht war, dass sie in der Stadt von weißem Johannesburg, wo sie tagsüber arbeitete, über die Straße gerufen hätte zu dem Auto, in dem Peter Magubani saß. Sie hat ihm zugerufen, es regnet gerade, kannst du meine Töchter mit nach Soweto bringen? Und das war die Aussage, laut der sie dann 6 Monate Gefangenschaft bekam. Ein Beweis, weil Zeugen dort waren, sie hat mit einem gebannten, sie wurden beide zu 6 Monaten verurteilt. Und ich war aus Solidarität in dem Gerichtssaal, wo sie verurteilt wurde. Und man hatte sich da keine Gedanken vorher drüber gemacht, aber zu allerletzter Minute, wo sie also gerade abgeführt wurde in die Zellen unten, sagte ihr Rechtsanwalt, jetzt haben wir ein Riesenproblem. Denn wenn sie zum ersten Mal juristisch verurteilt ist, dann werden die Kinder, weil der Vater auch im Gefängnis ist, das Eigentum des Staates. Und sie werden dann eben durch die Wohlfahrt des Staates und das, was das damals für schwarze Kinder hieß, kann man sich nur denken, das ist eine Unmöglichkeit. Wir müssen das verhindern. Und ich war so der Nächststehende und der wohl am besten Verbindung mit ihr hatte, dass sie sagte, ich ernenne dich, Horst, als den Vertreter meiner Kinder für die nächsten 6 Monate. Und der Rechtsanwalt sagte sofort, das bedeutet aber auch, dass die Unterschrift von Nelson Mandela da kommen muss. Das können wir arrangieren, der ist auf Robben Island, aber es wird einige Tage dauern. Und ich bin ein jüngerer, viel jüngerer Mensch. Als Nelson Mandela verurteilt wurde, war ich noch überhaupt nicht politisch bewusst. Und warum sollte er jetzt seine Kinder einem weißen, jüngerem Ehepaar übergeben in Johannesburg? Nein, nein, die Rechtsanwälte würden das schon, und Winnie sagte noch, Nelson ist ganz gut informiert über, wie die Sachen laufen und er wird deinen Namen schon gehört haben. Er unterschrieb das dann auch. Und dadurch bin ich dann, also als die Rechtsperson für die 2 Töchter eingetreten, die natürlich weiterhin in Soweto leben mussten, aber in dem Haus, wo Winnie eben immer lebte. Und damit ich irgendeine väterlichen Einfluss hatte, wurde mir bekannt, dass jemand, der mit Nelson auf Robben Island war, gerade seine 10-jährige Gefängnisstrafe abgesessen hatte und in derselben Straße in Diepkloof lebte, wo das Haus war. Und den habe ich dann engagiert, dass er eben zusieht, dass mehr oder weniger eine väterliche Rolle des Abends ausgeführt wird, während die Töchter eben, die waren beide Teenager, während des Tages nach ins weiße Johannesburg durften, was sie oft gemacht haben, aber nicht immer, das war ja nicht, sie sind weiterhin zur Schule gegangen und so, aber sie haben mich eben in diesem christlichen Institut wiederholt besucht und ihre Nöte und ihre Klagen und ihre Schwierigkeiten mir erklärt und wir haben dann versucht, so best weit wir konnten, diese Sachen aufzuheben. Aber das ging oft mit Schwierigkeiten. Also da musste auf einmal, sie brauchten Geld um eine Schuluniform und solche Dinge. Und wir hatten überhaupt gar kein Budget. Das war alles so ganz, ganz elementar, was wir machen konnten. Aber wir haben es gemacht. Und das war 1974. Aber dafür hat mir der Staat nicht gedankt, denn das nächste Jahr wurde ich dann verhaftet und war unter denselben Umständen inhaftiert, in denen Winnie wiederholt inhaftiert war. Und damit habe ich dann dieselbe Erfahrung machen müssen in Einzelhaft und 73 Tage keine andere Person zu sehen und so weiter und so weiter. Naja, ja.
Wie war das generell? ANC Untergrundkämpfer oder wie haben Sie sich selbst bezeichnet?
Also man muss das, weil das geht also um die Jahre, die 70er Jahre und der ANC sowie die andere politische Organisation Pan-Africanist Congress, die war 1960 verboten worden. Und die führenden Leute wie Nelson und so weiter sind dann alle vor Gericht entweder zu lebenslänglich oder ganz langen Gefängnisstrafen verurteilt worden. Aber der große andere Teil sind entweder auch unter Hausarrest und gebannt worden. Und ein weiterer großer Teil sind ins Exil gegangen, geflohen ins Exil, weil sie alle keine Pässe hatten. Also als ich politisch aufwuchs, war es fast unmöglich, jeglichen Zugang zum ANC zu finden in den 70er Jahren. Das kam dann so ein bisschen, ganz langsam. Aber die wirkliche politische Orientierung in den Jahren ohne der Gegenwart des ANCs lief durch die sogenannte Black Consciousness Organization, schwarze Bewusstseinsorganisationen. Und das waren die Wege, in denen ich dann zum ersten Mal eigentlich mein eigenes Bewusstsein sich entwickelte, durch diese Bewegung. Und die später zu einem großen Teil Verbindung mit dem ANC suchten und die später dann ihre eigenen Organisationen führten und so weiter. Aber es war also, ich wusste, dass Winnie natürlich dem ANC loyal gegenüber war und ich war ihr gegenüber loyal. Und durch sie habe ich dann andere ANC-Leute kennengelernt, was mich dann involvierte, aber zu einem späteren Zeitpunkt.
Verstehe. Als Anti-Apartheid-Kämpfer hätte ich richtigerweise fragen müssen.
Das ist, ja, wir waren einfach im Widerstand gegen Apartheid und es gab keine anderen Wege. Es war eine auf der einen Seite eine ethische, eine moralische Verpflichtung, die man sich als Weißer überlegt hat. Und das Wichtige war, wie können wir in neuer Weise uns solidarisch erklären und wirklich auch diese Solidarität durchführen. Denn nach der Verbannung des ANCs 1960 war es oft der Fall, dass eine große Zahl von Weißen, mehr wohlgesonnenen, aber mehr oder weniger liberal gesonnenen Weißen immer das Vorwort für Schwarze übernommen hatten und immer für sie sprachen. Und aber das war nicht besonders radikal, sondern im Gegenteil, es ging mehr oder weniger, wie können wir dieses Apartheid-System reformieren, wie können wir daraus was Besseres machen, bis sich dann diese schwarze Bewusstseinsbewegung einfach gewehrt hat. Und damit wuchs ich auf als Student. Das war mein Bewusstsein. Die sagten plötzlich, wir haben kein Interesse, weiterhin an weißen Organisationen teilzunehmen, die immer wiederum nur auf Reform pochen oder auf Modelle pochen, die wirklich uns nicht befreien werden.
Zum Black Consciousness. Wie alt waren Sie da, als Sie da mit denen in Kontakt gekommen sind?
Also es ist eine interessante Geschichte, die durch Zufall mir passierte. Und zwar in den späten 60er Jahren war ich dann zum ersten an die Uni gekommen und ich ging an einen Kongress, Jahreskongress in der Wintermonate im Juni in Johannesburg, um mal zuzuhören, wie das läuft bei diesen. Ich war überhaupt noch nicht beleckt von politischem linken Denken oder irgendwas. Und ich war aber ich hatte großes Interesse und ich war auch offen der Sache gegenüber. Ich hatte an der deutschen Schule einen Lehrer, der also immer gepocht hat auf, wir müssen uns als Deutsche bewusst werden über die Nazi-Vergangenheit, welches in der deutschen Schule sehr verpönt wurde. Aber dieser Lehrer hatte vor allen Dingen auf mich und meinen Bruder gesetzt und wir waren also diesem schon sehr empfindlich. Jetzt kamen wir auch in diese Lage der Konfrontation mit Apartheid. Das war etwa auch eine Rassentheorie, die dann juristisch durchgeführt wurde. Und ich saß also in diesem Kongress und da habe ich viel gehört und viel gelernt. Und am letzten Abend war dann ein großes Essen und wir saßen so an einem riesen U-gemachten Tisch und ich saß ganz am Ende und mir gegenüber saß einer der ganz wenigen schwarzen Studenten. Waren also höchstens fünf unter mindestens 200 weißen Studenten, wir, die für die Veränderung in Südafrika arbeiteten. Schwarze Studenten hatten alle möglichen Schwierigkeiten, an solch einen Kongress zu kommen und so weiter und so weiter. Da gab es also jede Menge Verhängnisse. Und zu einem gewissen Zeitpunkt während des Essens wurden wir aufgefordert von dem Präsidenten der Studentenorganisation, die Nationalhymne der weißen Regierung zu singen. Und das tat ich auch. Und zwar sagte er, wir tun das, weil wir zwar kritisch dem Staat gegenüber sind, aber wir sind dem Staat auch loyal gegenüber. Und mir gegenüber sitzt ein schwarzer Student und der steht nicht auf. Und wie wir uns alle hinsetzten, stand er alleine auf, hob seine Faust empor und sang Nkosi Sikelele. Das ist heute unsere Nationalhymne. Da habe ich das erste Mal gehört, 1967 in Johannesburg. Hatte das noch nie gehört. Und die neben mir saßen, die waren alle politisch viel mehr Erfahrung als ich. Die sagten alle, das ist illegal, der wird dafür verhaftet, das darf nicht gesungen werden. Aber so habe ich zum ersten Mal unsere heutige Nationalhymne gehört. Ich war so beeindruckt von dieser Haltung von, ich bin anders, als ihr das macht. Und da muss irgendwas hinterstecken. Und nachdem er sich setzte und wir alle wieder an zu reden fingen, ging ich um den Tisch herum und stellte mich ihm vor und sagte, ich bin sehr beeindruckt von, was du, da steht viel dahinter und ich hätte das gerne gehört. Mein Name ist Horst Kleinschmidt. Und er sagte, und mein Name ist Steve Biko. Und das ist die symbolische Figur geworden von diesem schwarzen Bewusstsein. Und ich habe sofort eine Freundschaft mit ihm geschlossen, aus anderen Gründen, als die man sich denken könnte, weil ich politisch noch sehr unbeleckt war. Denn an den Tagen zuvor und den Tagen danach, weil er, so wie ich, nicht aus einer hochentwickelten englischen Schule kam, waren uns die Regeln über Debatten und so weiter, die im English House of Commons fungierten, die auch in dieser englischen Studentenbewegung gang und gäbe waren, die waren uns nicht geläufig. Und jedes Mal, wenn wir was sagen wollten an dem Kongress, wurde gesagt, ja, out of order, darfst nicht, das geht nicht. Und das ist nicht laut dieser Regel möglich. Und so wurde er ausgeflogen und so wurde ich auch ausgeflippt. Jedes Mal. Und da dachte ich, ja, mit dem habe ich ziemlich viel Akkord. Und wir waren nicht die Einzigen. Wir waren eine Gruppe von Weißen und Schwarzen, die eben nicht aus diesem feudalen Hintergrund kamen. Und so hat er mich dann eingeladen, nach Durban zu kommen, wo er studierte. Er war damals einjährig Medizinstudent. Und dadurch hat sich dann meine politische Entwicklung sehr schnell weitergeführt. Und ich bin dann, erst war ich natürlich beeindruckt von all diesen liberalen Englischen, was eine neue Welt für mich darstellte. Und dann ging ich aber ziemlich schnell über in Unterstützung für diese schwarze Welt. Aber diese Steve Biko-Sache entwickelte sich dann in eine politische Organisation, die sagte, hier ist kein Platz für weiße Leute. Und viele Weiße haben das empfunden als jetzt sagt Schwarzbewusstsein, sagt Steve Biko, wir tun eben genau das, was Apartheid will. Jeder läuft seinen eigenen Gang in seiner Rasse. Die Afrikanischen Weißen, die englischen Weißen, die Schwarzen und vielleicht noch geteilt in allmögliche Subgruppierungen. Und das habe ich aber nicht geglaubt. Und ich glaube nie, dass Steve Biko das meinte. Das war für ihn eine Strategie, aber kein Prinzip. Und er hat recht gehabt, bis heute meines Erachtens, dass man zu einer Strategie zu dem Zeitpunkt diese Vormundschaft, die die Weißen sich immer im Besitz von waren, da musste ein anderer Weg gefunden werden. Und trotz dieser Absonderung haben wir, ich mit anderen Freunden, weiterhin ein gutes Verhältnis mit ihm geführt. Und das kann man ihm verdanken, dass wir uns dann unsere Lage neu durchdacht haben als Weiße, die von der Klasse von Unterdrückern kamen, dass wir uns neu orientieren mussten. Wir konnten nicht behaupten, dass wir den Weg zur Befreiung wussten oder leiten konnten überhaupt. Und das hieß, dass wir uns neue Gedanken zu unserer Solidarität machen mussten.
Sie haben schon erzählt von Ihrer Familie, von Ihrer Herkunft, 200 Jahre in Afrika. Was waren die entscheidenden Momente für Sie, dass Sie sich überhaupt für Schwarze, für den Solidaritätskampf, für Anti-Apartheid interessiert haben? War das nur der Lehrer oder war das vielleicht auch eine persönliche Sache? Was würden Sie heute sagen?
Also, die Frage will ich so ehrlich wie ich kann beantworten. Und ich glaube, trotzdem, dass meine Eltern Mitglieder der NSDAP in dem damaligen Südwestafrika waren, habe ich durch meinen Vater Gerechtigkeit gelernt. Was meine ich damit? Mein Vater ist nicht aus Hass Schwarzen gegenüber der NSDAP oder Juden gegenüber der NSDAP beigetragen. Nein, er ist als jemand, der nach dem Ersten Weltkrieg in einer früheren deutschen Kolonie keine Arbeit finden konnte, denn es wurde gegen ihn diskriminiert von der neuen Herrschaft aus Südafrika, die quasi englisch war. Dadurch konnte er keine Arbeit finden. Dann hat er seine Zuflucht eben in dieser NSDAP finden wollen. Aber ich kann mich sehr gut erinnern. Ich weiß, meine Schwester war noch in Windeln. Also ich muss 7 Jahre alt gewesen sein, sagen wir mal 1952, was weiße Familien taten. Wir fuhren zu Weihnachten, das ist natürlich die Sommerzeit, bei uns mit dem Auto an die Küste. 3 kleine Kinder, ich bin der Älteste, dann mein Bruder und dann meine Schwester in Windeln. Aber wir hatten eine schwarze Nanny mit uns. Die schwarze Frau, die eben in ihrem weißen Hütchen und so weiter hinten auf dem Sitz saß, weil sie die Kinder aufpassen muss. Also ganz typisch koloniale, rassistische Situation. Auf dem Rückweg, als wir nach Hause fuhren, 2 Wochen später oder sowas, hielten wir an einer Tankstelle. Und es warteten die Autos, bis sie Benzin bekamen. Und nebenan stand, während wir warteten, scheinbar ein aufgebocktes Auto. Da lag jemand drunter, um das zu reparieren. Und man konnte an den Beinen oder an den Füßen wahrscheinlich sehen, dass es eine schwarze Person war. Und während wir warteten, kam ein weißer Mechaniker an. Und damals war das eben so, Schwarze durften nicht Mechaniker werden. Das war reserviert für Weiße. Aber die Fähigkeit der Schwarzen war da. Und der hatte scheinbar versucht, unter dem Auto selber was zu tun. Jedenfalls kam der Weiße an mit seinem Overall und weißem Overall und fing an, diesen schwarzen Mann zu treten. Gefährlich zu treten. Und mein Vater stieg aus dem Auto und verhinderte den weißen Mann, das weiterzumachen. Und als 7-Jähriger erinnere ich mich wohl nur daran, weil dieser weiße Mann sofort meinen Vater geschlagen hat. Und mit blutiger Nase. Und meine Mutter hat gesagt, komm zurück ins Auto, wegfahren, bloß weg, weg, weg von hier. Aber mein Vater stand für die Gerechtigkeit, dass dieser schwarze Mann sich nicht verteidigen konnte. Und davon kann ich andere Beispiele nennen, aber so hat sich bei mir ein Bewusstsein entwickelt für eine allgemeine Gerechtigkeit. Später kamen andere Dinge dazu, ganz kurz gesagt, als ich Student war und dann engagiert war, und zwar durch die Verbindung von Steve Biko, ging ich an ein Seminar, wo wir uns politisch erziehen wollten. Und da bin ich zum ersten Mal, habe ich mich in eine indische Frau, ein indisches Mädchen verliebt. Und das war gegen das Gesetz. Und wie trifft man sich, wenn man sofort verhaftet wird? Und das ist über 18 Monate gelaufen, bis es einfach nicht mehr weiterging, weil zu jedem Moment konnte unter dem sogenannten, das nannte sich Immorality Act, eine unmoralische, eine Gesetzgebung, die jedes Verhältnis weiß-schwarz unmoralisch macht. Wenn man das einmal mitgemacht hat und die Brutalität, die damit zusammenhängt, dass man nicht gefangen wird oder dass wir uns niemals in einer weißen Umgebung haben treffen können, sondern immer in einer absolut indischen Umgebung, weil Inder nicht diese Rassenvorurteile gegen einen Weißen hatten, aber in einer weißen Umgebung war ganz das Gegenteil. Das beeinflusst einen sehr und das hat mich wohl auch politisch sehr viel weitergebracht.
Wissen Sie, wann Südafrika der Menschenrechtserklärung beigetreten ist eigentlich?
Südafrika war nicht Teil von der Unterschreibung der Menschenrechtserklärung, als die Vereinigten Nationen das unterschrieben hatten. Wir sind erst, ich glaube, ich bin sicher, erst zwischen 1990 und 1994 wurde das erst unterschrieben.
Die Apartheid wurde 1948 eingeführt, das heißt 3 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg.
Ja.
Sie waren damals
3 Jahre alt.
3 Jahre alt?
Ja.
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 Wie ist das für Sie zu erklären in einer Welt, in der man sich gerade von den Gräueln des Nationalsozialismus versuchte zu erholen, dass sich ein System etabliert hat, sich halten konnte, ja, über fast 30 Jahre, na, 94, Verzeihung,
ja. Ja, ja.
Der Widerstand begann dann also stark zu werden in den 70ern. Wie können Sie sich das erklären? War Südafrika so abgeschottet von der Welt?
Also, Kolonialismus ist natürlich ein System, wo Rassenunterwerfung ein Prinzip war. Und lange vor 1948, als das System formell Apartheid hieß, lange davor gab es bereits dieses Kolonialsystem, weil die Tragödie für Südafrika ist, dass 1868 Diamanten gefunden wurden in Südafrika und 1884 Gold. Und damit wurde Südafrika quasi das beste Kolonialland, das es für irgendwelche Europäer gab. Und in zigtausenden sind Weiße nach Südafrika ausgewandert. In zigtausenden. Weil sie dort ihr Vermögen machen wollten und gemacht haben. Und das wurde aber gebaut auf einer rassistischen Basis. Und als die Nationalsozialisten in Deutschland 1933 ans Ruder kamen, waren das Leute, die mit einer Ideologie von Rassismus agierten. Und da gab es dann eben viele, die später, also 1948 nach dem Zweiten Weltkrieg in Südafrika ans Ruder kamen, die aber während der 30er Jahre sehr eng mit dem deutschen Nationalsozialismus gearbeitet haben. Mein Vater war einer von denen.
Im Apartheid-System, da gab es auch gewisse rassistische Annahmen, Vorurteile, eben zum Beispiel das intellektuelle Argument, das religiöse Argument, also intellektuelles Argument, dass man dann sagte, faktisch sind uns die Menschen überlegen. Religiöses Argument war eher, wir glauben nicht, dass die Rasse minderwertig ist, aber sie ist noch nicht so entwickelt, wie wir sind. Und da wir jetzt schon 300 Jahre die Arbeit geleistet haben, wäre das doch, will Gott sicherlich nicht, dass wir das alles jetzt verlieren und aufgeben. Diese Argumente, die wurden ja oder die mussten dann zunehmend auch widerlegt werden. Was war da für Sie auch persönlich vielleicht oder auch für die Gesellschaft eigentlich dekonstruierend?
Ja, das ist eine sehr wichtige und gute Frage. Und zwar, natürlich, beide Argumente stimmen. Also das ist auf beiden Seiten, einmal auf religiöser Basis und dann aber eben auch durch das System. Die Leute sind noch nicht fähig oder sie sind unterwürfig oder was immer. Und dass Rassismus rechtfertigt werden konnte durch Theorien vor allem in Südafrika durch Kirche. Die weiße Bevölkerung war dominiert von einer sogenannten holländisch reformierten Kirche. Das ist quasi eine calvinistisch orientierte Kirche, die die Theorie der Unterwerfung der Schwarzen befürwortete mit ihren Argumenten. Gleich so, wie sie das eben sagten, wir sind nicht gegen Schwarze, aber das wird eben noch lange dauern und die müssen erst entwickelt werden. Und darum eben der Name Separate Development. Und dieses Separate Development war ein Gedanke, wir sind gar nicht diskriminierend, sondern wir tun unser Bestes, die Leute zu fördern. Das aber ist ein Fehlargument und wurde benutzt, um die Leute zu unterdrücken, um die Arbeitskraft der Schwarzen eben immer in einer quasi kolonial- bzw. fast sklavenartigen Rolle zu halten, auf den Minen als Arbeiter und sonst wo, in diesem unwahrscheinlich reichen Land. Man brauchte die Leute, aber man musste sie konditionell halten. Und das hat dann mich beeinflusst, weil nachdem ich mein Studium fertig hatte, sollte ich Lehrer sein. Aber dadurch, dass ich vielmals Artikel schrieb gegen Apartheid und das Erziehungswesen der Apartheid, bin ich dann nicht angenommen worden als Lehrer. Es wurde mir erklärt, dass hätte sowieso nur an weißen Schulen unterrichten dürfen. Es wurde gesagt, ich bin nicht, he's not suitable, er ist nicht, das wäre nicht gut, wenn er Lehrer an einer Schule wird. Und ich bin dann, aus technischen Gründen hat man mich rausgeworfen, ich wurde vor Gericht gebracht und musste mein Studium zurückzahlen mit Zinsen und hatte dann keine Arbeit eine Weile lang, habe hier und da was gemacht. Aber mir wurde dann Arbeit angeboten in dem Südafrikanischen Christlichen Institut. Und der Hauptmann dort war dieser Pfarrer, Bayer Snowdee, der übrigens auch Österreich und sonst wo in Europa sehr bekannt wurde, als ein Pfarrer dieser holländisch reformierten Kirche, der sich nach 1960, nach den Erschießungen von Sharpeville, schwer, ganz straff gegen die Apartheid gewandt hat, mit theologischen Argumenten. Und er hat sich gewendet an die Aussagen des Weltkirchenrats. Und da wurde 1960 im Dezember gab es eine sogenannte Konferenz, Cottesloe Consultation. Da hat er sich als einer der einzigen südafrikanischen Weißen an der Konferenz mitgewählt, auf derselben Resolution gewählt wie die Kirchenführer aller anderer Welt. Aber die ganzen anderen Weißen in Südafrika haben gegen diese Resolution gewählt. Und wo man eben, die Weißen wollten Apartheid nicht verurteilen. Und dieser Bayer Snowdee wurde dann eine Leitfigur und hatte mich eingeladen, mit ihm in den Kampf einzutreten. Und wir haben dann ganz, ganz lange, also bis an Ende seines Lebens haben wir zusammen agiert. Ich bin sein Vertreter in Europa geworden, nachdem ich exiliert wurde. Er ist dann unter Hausarrest gekommen. Er ist dann auch in die Untergrundorganisationen eingetreten und hat mit dem ANC gearbeitet von 1977, allergefährlichste Dinge gemacht. Und wiederum ging es um die Frage, wie als Weißer wird meine Solidarität mit dem Kampf, dieses System umzuwerfen, wie ist das mit meinem christlichen Glauben zu vereinbaren auf der einen Seite? Und ist mein Glaube nur glaubwürdig, wenn ich das tue, was für mich dieselben Riskanzen einhält wie ein Schwarzer, der im Widerstand ist? Und damit hat dieser Bayer Snowdee dann das ideologische Gut übernommen und sich schwer damit debattiert. Und das hat mich dann auch beeinflusst, was Bonhoeffer, Pastor Dietrich Bonhoeffer im Widerstand der Kirche gegen die Nazis während des Zweiten oder vor dem Zweiten Weltkrieg bereits in Deutschland unternommen hatten. Und da stand, was stattfand, war, dass der Biograf von Dietrich Bonhoeffer, ein Eberhard Bethge, der mit in dieser Untergrundorganisation der Deutschen gegen Hitler war, der hat den Krieg überlebt, während Dietrich Bonhoeffer erschossen wurde oder erhängt wurde. Und der wurde ein Freund von diesem Bias Naudé und kam uns besuchen. Und da ging es um dieselben Fragen der Theologie, dass die Theologie nicht ein Instrument der Unterdrückung jemals sein kann. Und dass wir, wenn wir überhaupt als Christen glaubwürdig sind, uns in den Widerstand setzen müssen und dass wir dieselben Riskanzen, auch wenn wir von der Täterklasse kommen. Und er sagte immer wieder, wir sind von der Täterklasse. Das heißt, dass wir Vorteile haben, auch wenn wir uns lange schon gegen diese Apartheid wären. Wir haben trotzdem riesige Vorteile, Finanzvorteile, Bewegungsvorteile. Wir können all mögliche Dinge tun, die andere Leute nicht tun können. Wie machen wir unsere Solidarität plausibel? Wie kann die der vertraut werden von schwarzer Seite her? Das gibt nochmal eine sehr interessante Unterhaltung über, wie dieser Werdegang gelaufen ist, vor allem in den späten 70er und 80er Jahren. Und was heute zum Teil oder hauptsächlich von politisch bewussten Leuten und auch von theologischer Seite auf schwarzer Seite gesagt wird, wie wichtig es war, dass sich Weiße so in den Kampf gesetzt haben, wie Leute wie Bias Naudé, weil er damit den wichtigsten Aspekt unserer Humanität erworben hat. Und zwar, dass wir nicht zu der Grundformulierung kamen, das ist ein Kampf von Schwarz gegen Weiß oder Weiß gegen Schwarz, sondern für eine gemeinsame Humanität immer und zwar auf einer Klassenbasis und nicht auf einer Rassenbasis.
Wenn Sie heute Südafrika sich ansehen und die Verhältnisse damals, die ja unbeschreiblich sind, wenn man es hört, wenn man es sich vergegenwärtigt, also Sie haben die Arbeiterschaft schon angesprochen, die Minenarbeiter beispielsweise, die einen Bruchteil verdienten im Vergleich zu anderen, wo man auch die Gesellschaft, würde ich sagen, systematisch verwahrlost hat durch Alkohol, Trennung der Familien. Und heute gibt es eben auch nicht sehr viel positive Nachrichten über Südafrika. Was würden Sie jetzt sagen, wenn Sie sich die Verhältnisse von damals ansehen und die heutigen Verhältnisse? Brauchen wir eine neue Bewegung, ein neues Bewusstsein darüber, was oder wer uns bedroht oder wer der Feind ist? Oder ist es eigentlich dieser Afrika-Pessimismus gar nicht angebracht?
Also meines Erachtens ist Afrika-Pessimismus nicht angebracht. Und zwar deshalb, weil der Glaube, der natürlich von uns ursprünglich gefördert wurde, dass die Befreiungsbewegungen das Instrument sind, um all diese Missstände in unseren Ländern rückgängig zu machen, dass man glaubte, dass diese Organisation dazu einst entweder fähig waren oder dass sie das überhaupt wollten, sondern dass das eigentlich oft eine neue Elite im Machen war, die Befreiungsbewegung selbst. Und das ist bei uns geschehen. Die Befreiungsbewegung hat viele gute Leute mit sich, aber der Großteil sind eine neue Führungsschicht, die quasi dasselbe tun, außer dass sie den Rassismus nicht dabei haben, aber sie wollten auf dem schnellsten Wege reich werden und sind damit sehr akzeptabel für die weiße Klasse, die natürlich schon immer ganz reich ist. Und die werden sich irgendwann alliieren. Irgendwann kommt das. Und das heißt noch lange nicht, dass der Weg für uns zu irgendeinem Ende gekommen ist. Im Gegenteil, wir müssen mit Hoffnung und mit Konsequenz daran arbeiten, dass wir wiederum dieses Modell, wo wir Ungleichheit haben, wirtschaftliche Ungleichheit. Wir haben die größte Ungleichheit in Südafrika. An der ganzen Welt gibt es nichts, nirgends Stellen, wo Ungleichheit so groß ist wie bei uns. Das heißt, wir müssen mit Erziehung, wir müssen durch wirtschaftliche Entwicklung, wir müssen durch all mögliche Wege uns darüber unterhalten, wer in dieser Lage in Südafrika heute sich damit befindet. Und das ist eine schwierige Lage, denn im Grunde sind wir weiterhin das Opfer eines neoliberalen Systems, Wirtschaftssystems, das uns ausbeutet, das die Mehrheit ausbeutet, weiterhin billige Arbeitskräfte braucht. Und wer bekommt die Rohstoffe? Das ist weiterhin die reichen Länder und wir machen nichts damit, weil das System weiterhin so läuft. Also, worum geht es, wenn sich Leute in Österreich damit unterhalten, ist es sehr, sehr wichtig, dass hier Menschen sich alliieren mit dem großen Zivilorganisationen, die jetzt in Südafrika damit sich befassen, wie können wir zu mehr grundsätzlichen Veränderungen kommen. Das heißt noch lange nicht, den Weg zu finden zu irgendeiner neokommunistischen oder sonstigen Gesellschaft. Nein, es geht darum, wie können wir in der heutigen Weltlage dazu kommen, dass mehr Gleichheit geschieht auf wirtschaftlicher Ebene. Und da haben wir viel, viel, was wir tun müssen als Südafrika. Aber die Welt ist ein viel kleinerer Platz geworden. Und darum ist die Verbindung zwischen dem Bewusstsein, was es in Europa gibt oder quasi in Österreich gibt, unwahrscheinlich wichtig. Die Arbeit, die SADC macht, darum bin ich mit Vorstand von SADC, weil ich glaube, wir müssen daran arbeiten, dass wir tiefer eingehen über wie sind wir verhängt, wie ist die Welt verhängt, dass ein ungleiches System bleibt. Und solange Ungleichheit besteht, bleibt auch die Gewalt, die damit ausgelöst wird. Ob in Südafrika, im Augenblick ist das nicht eine Frage, aber in anderen Teilen der Welt, grundsätzlich geht es zurück auf Ungleichheit. Und solange wie die Menschen in Palästina arm sind und verarmt werden durch ein System, solange wird es keinen Frieden geben können. Und dazu muss man sich artikulieren. Und damit sind wir zum Glück in Südafrika uns nicht nur bewusst über unsere Lage, sondern wir reden auch über die Umstände, die Missstände in anderen Teilen der Welt, in unseren Nachbarstaaten, aber eben wo Kriege herrschen, dazu haben wir auch eine Meinung. Wir gehören in diese Welt hinein und da müssen wir zusammen als Zivilgesellschaft gegen arbeiten. Wir haben Vorteile in Südafrika damit umzugehen, weil wir eine Vergangenheit haben, die sehr politisiert war und damit ein Bewusstsein geschaffen hat. Aber zu diesem Zeitpunkt geht es darum, wer spricht mit Wahrheit darüber, wer deckt auf alles, was unter den Teppich gefegt wird, wer kann diese Dinge auflichten. Und damit sind wir im Augenblick beschäftigt und dazu brauchen wir das Verhältnis zu den Menschen in anderen Teilen der Welt. Und darum ist für mich SADC eine sehr wichtige Organisation.
Das heißt, wenn ich es so zusammenfassen darf, Ihre Generation war vor allem notwendig, natürlich auch für ökonomische Angleichung, aber vor allem für juristische Gerechtigkeit und Gleichheit. Und das, was wir jetzt als Herausforderung vor uns haben, aktuell, ist die ökonomische Ungleichheit. Sie haben jetzt vorhin Palästina auch angesprochen, aus der Geschichte her natürlich auch. Nelson Mandela wurde ja auch seine Nähe zu Yasser Arafat vorgeworfen. Mhm. Und seine Reaktionen darauf auch immer wieder, ja, dass man seine subjektive Lebensweise oder seine subjektive gesellschaftlichen Realitäten immer auch im Auge behält.
Ja, ich bin damit akkord und die Beobachtung ist eine gute und fange ich mal damit an.
Sie hörten ein Gespräch, das ich Anfang Dezember mit dem südafrikanischen Anti-Apartheid-Kämpfer Horst Kleinschmidt führte. Sie hörten eine Sendung von ICAP, International Center for African Perspectives.